Wir schlagen heute Abend auf Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1. Wir beginnen zu lesen noch einmal von Vers 9, damit wir den Zusammenhang bekommen. Deswegen hören wir auch nicht auf, seit dem Tage, da wir es hörten, für euch zu beten. Und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und allem geistlichen Verstehen, um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, das heißt Gott in allem zu gefallen, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt, und hineinwachst in die Erkenntnis Gottes, in aller Kraft gekräftigt werdet, nach der Macht seiner Herrlichkeit, zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude, und dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, das unser Teil sein wird. Das Erbe der Heiligen im Licht, der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite und uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, der das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist, Erstgeborener aller Schöpfung. Zunächst bis soweit. Dieser Text geht weiter, der Satz geht weiter, bis zum Ende von Vers 20. Die Verse 9 bis 20 können als einen Satz gesehen werden. Der Apostel Paulus will hier sagen, warum er betet. Er betet, dass die kolossischen Christen erfüllt seien, erfüllt werden von der Erkenntnis des Willens Gottes. Das sollte auch unser Wunsch sein, erfüllt und bestimmt zu sein vom Willen Gottes. Sein Wille soll geschehen, so lehrt uns Jesus auch zu beten im Vater unser. Aber seinen Willen zu erkennen und zu tun heißt, ein Leben zu führen, das Gott dann Ehre bereitet und seiner würdig ist. Ein Leben, das in aller geistlichen Weisheit und geistlichem Verstehen geführt wird. Wir haben manchmal sehr viel Weisheit und Können in der Technik und so weiter, im Irdischen. Wir verstehen uns mit dem Bauen, wir verstehen uns mit diesem und das, mit dem. Aber wie viel Weisheit haben wir in geistlicher Hinsicht? Für die geistliche Welt, für die geistliche Beziehung mit Gott. Gott kann uns dort weise machen. Weise zu sein heißt, das wichtigste Ziel vor Augen zu halten und den rechten Weg zu kennen, an dieses Ziel zu gelangen. Um ein Leben zu führen, das des Herrn würdig ist, zu allem Gefallen, das heißt, Gott zu gefallen in allen Stücken, indem ihr in jedem guten Werk Frucht bringt. Wir sind verbunden mit unserem Gott, dessen Leben wir teilen. Und ein Leben, das Gott gefällt, ist ein Gott, das an ihn angeschlossen wurde und das dann Frucht trägt. Das heißt, die Art Gottes ist in uns zu sehen, Frucht bringen. Das zweite Kennzeichen eines Lebens, das Gott gefällt, ist Erkenntnis. Gott will, dass wir ihn kennenlernen, dass wir hineinwachsen in die große Erkenntnis Gottes. Das dritte Kennzeichen ist Kraft. Kraft in jeder Hinsicht, Kraft nach der Macht seiner Herrlichkeit, gekräftigt werdet zu aller Ausdauer und Geduld mit Freude. Kraft brauchen wir jeden Tag, in jeder Situation. Mir ist wichtig geworden, dass es Kraft braucht, zu lieben. Wir brauchen Kraft für die Geduld. Wir sind so ungeduldig. Wir brauchen diese Kraft und Gott kann sie uns verleihen. Sie ist da. Sie ist zum Haben da. Wir brauchen Kraft in jeder Hinsicht. Wir brauchen Kraft zum Hören. Wir brauchen Kraft zum Gehorchen, zum Gehorsam. Immer wieder ist es Kraft für Ausdauer und Geduld, das wir brauchen. Die vierte Eigenschaft eines Gott wohlgefälligen Lebens ist der Dank. Gott ist ein Gott, der sehr viel für uns getan hat und er erwartet von uns den steten Dank. Wir können Gott nicht genug danken. Paulus meint in Epheser Kapitel 5, denke ich, ist das, wir dürfen Gott in jeder Hinsicht, in jeder Lage danken. Es gibt keine Situation, in der wir ihm nicht danken können, auch im Leiden. Wir brauchen ihn nicht zu danken, wenn jemand gesündigt hat, wenn die gesündigt haben, die uns nahestehen. Aber wir wissen, dass Gott sich Ehre daraus holen kann und irgendwie dient es auch zur Ehre Gottes. Gott kann sogar den Satan gebrauchen, um ihm Ehre zu bereiten. Gott hasst die Sünde, aber er bleibt im Regiment. Und so oder so holt er sich Ehre, sei es durch einen Pharao, sei es durch einen Nebukadnezar oder auch durch einen Gottesfürchtigen, wie die alttestamentlichen Heiligen, Gläubigen. Es gibt keine Situation, in der wir Gott nicht danken dürfen. Und das ist dann der Weg, auf welchem Gott sich offenbaren kann in unserem Leben. Dem Vater dankt, der uns tauglich machte für das, das unser Teil einmal sein wird. Das Erbe. Wir werden eines Tages zusammen mit Jesus Christus erben. Er ist auferstanden. Er hat das Königreich geerbt. Er ist König zur Rechten des Vaters. Und eines Tages dürfen wir mit ihm erben. Paulus sagt, wenn wir dem Herrn Jesus auch im Leiden nachfolgen und bereit sind, nicht von ihm zu lassen, wenn der Druck kommt. Es muss uns und es braucht uns nie zu viel zu werden. Sehr oft hört man auch Christen sagen, jetzt hat es mir aber gereicht. Oder es war nicht mehr möglich. Ja. Ehen scheitern, Gläubige. Und da sagt jemand, es war nicht mehr möglich für die zwei miteinander zu leben. So? Die Gnade reichte nicht mehr aus? Hat Jesus denn die Unwahrheit zu Paulus gesagt, es reicht meine Gnade dir aus? Er hat ihm nicht geboten, wie Luther übersetzt, lass dir an meiner Gnade genügen. Er erwartete das von Paulus schon. Im Grundtext steht nicht die Befehlsform. Im Grundtext steht die Erzählform. Es genügt dir meine Gnade. An der hast du genug. Das ist eine Mitteilung. Das ist eine Verheißung. Und die ist immer wahr, ob wir gehorsam sind oder nicht. Ob wir sie uns genügen lassen oder nicht. Sie ist genügend. Sie ist. Sie reicht immer aus. Und wir dürfen dankbar sein. Wir müssen nie die Geduld verlieren. Es ist Kraft da. Und wir dürfen dem Vater, dem alle Ehre zukommt, durch Jesus Christus, dankbar sein, dass er uns tauglich gemacht hat für ein Erbe, das wir einmal antreten dürfen. Dieses Erbe, sagt der Apostel, befindet sich im Licht. Dort ist keine Dunkelheit. Dort ist keine Sünde. Wenn du dorthin kommen willst, musst du von der Sünde lassen. Du kannst sie nicht mitnehmen. Willst du hier in der Sünde leben, verzichtest du auf jenes Erbe. Wer es mit Jesus hält, der hält es nicht mit den Feinden Jesu, noch mit der Sünde und Schuld. Wer diese Hoffnung hat, sagt Johannes in 1. Johannes 3, der reinigt sich heute, damit er fertig ist, damit er bereit ist, wenn Jesus kommt. Das Erbe ist im Licht und es ist für heilige Menschen. Es ist das Erbe der Heiligen, der Sünder, die geheiligt worden sind im Blut Jesu. Das ist das große Vorrecht, das wir in der Beziehung zu Gott haben. In keiner anderen Religion gibt es das. In keiner anderen. Nur durch Jesus Christus geschieht Vergebung. In keiner anderen Religion hat man Vergebung. In allen anderen Religionen muss man leisten, muss man etwas tun, um bei seinem Gott in die Gunst zu kommen. Aber bei Gott, bei dem wahren Gott, ist durch Jesus Christus frei geschenkte Vergebung und Heiligung. Das heißt, wir werden rein gemacht von der Sünde und wir werden Gott geheiligt, wir gehören ihm und wir werden Kandidaten für dieses Erbe im Licht, das eines Tages geoffenbart wird, wenn Jesus kommt. Dann, in dem Moment, wird es zu spät sein, sich noch vorzubereiten. Wer dieses Erbe dann antreten will, der muss jede Zeit jetzt, heute bereit sein. Der mache sich bereit. Und das darf er, denn Jesus wartet vor der Tür eines jeden Menschenherzen, um ihm die Reinigung zu schenken. Denn wo Jesus einkehrt, da fegt er alle Schuld und allen Schmutz und Dreck weg. Und da mag man ein Mörder, ein Dieb und ein Ehebrecher gewesen sein. Das Blut Jesu Christi wäscht rein von aller Sünde. Vor vielen Jahren hatte ich eine Evangelisation. Es dürfte weiter im Süden von hier sein. Hier sind wir in der Gegend von Kassel. Vielleicht sogar etwas westlich von hier, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, es war ein kleiner Ort und es waren nicht viele Gläubige. Aber sie kamen und sie haben zusammen gebetet und gearbeitet. Und der Herr schenkte Gnade. Es kamen Leute von hier und dort und hörten die Botschaft Jesu. Ich hatte die Gewohnheit, ich war mehr oder weniger verantwortlich für die Versammlungen. Und so hatte ich die Gewohnheit, jeden Abend einen Christen zu beten, zu anfangen mit uns zu beten. Und an einem Abend sah ich diesen älteren Herrn, der saß dort in der vordersten Reihe. Und ich dachte mir, das muss ein Christ sein. Den kann ich also bitten, um zu beten. Und als wir dann aufstanden oder bereit waren zum Beten, sagte ich, ob er mit uns beten würde. Nichts geschah. Er war weit genug vorn, sodass er flüstern konnte und ich konnte es hören. Ich kann nicht beten. Aha. Gut, dann habe ich gebetet. Am nächsten Morgen, er wohnte bei seiner Schwiegertochter, glaube ich, war es die Schwiegertochter? Ja. Und am nächsten Morgen, vormittags hatten wir eine Bibelbesprechung. Und die Männer der Gemeinde kamen in ihren Arbeitskleidern, so wie sie waren, von der Arbeit. Sie waren schon auf der Arbeit gewesen, um 9 Uhr, glaube ich, war es, kamen sie dann von der Arbeit für etwa eine Stunde, um die Bibel zu betrachten. Einige waren Maler und kamen einfach in dieser Kleidung. Es war sehr schön. Er kam dieses Mal auch. Er war wohl noch nicht da gewesen, aber er kam auch. Er war ein Mann von 90 Jahren alt. Er sagte zu seiner Schwiegertochter, bevor er ging, ich muss den Mann, den Janssen, sprechen. Nun, er kam zur Bibelstunde, hinterher blieb er zum Gespräch. Und was macht man jetzt mit einem 90-jährigen Mann, der nicht beten kann, aber scheint ein Christ zu sein? Es stellte sich heraus, er gehörte zur Landeskirche und war also kirchlich und christlich. Jetzt merkte ich, ich habe einen Mann vor mir, der nicht Sündenerkenntnis hat. Er merkt, es stimmt etwas nicht. Aber wenn er gerettet werden will, dann muss er als Sünder kommen. Und wenn er nicht als Sünder kommt, dann kann er nicht gerettet werden. Das hatte ich auch schon mal in der Seelsorge gehabt, dass man zu mir kam und ich habe gefragt, sind Sie Sünder oder bist du ein Sünder? Nee. Dann habe ich gesagt, dann braucht ihr also auch nicht gerettet zu sein. Dann braucht ihr euch auch nicht zu bekehren. So. Ja. Also, dieser Mann schien sündlos zu sein. Er behauptete, nichts verbrochen zu haben, sich nicht verschuldet zu haben. Damals sagte man, er war ein senkrechter Bürger, so hat man sich ausgedrückt. Dann bin ich mit den 10 Geboten gekommen. Ich fragte ein Gebot nach dem anderen. Haben Sie mal getötet? Nee. Ich weiß nicht, welche Frage ich gestellt habe. Ehebruch begangen? Nee. Dann fragte ich, haben Sie Ihre Frau immer liebevoll behandelt? Ich denke, das war die Frage. Nicht immer. Ja. Nun, dann weiß man schon, was das sein soll. Auf jeden Fall gab er schon etwas zu, dass er auf diesem Gebiet Schuld hatte. Ja. Immer die Wahrheit gesagt und so weiter. Also, als er einmal zugab, dass er irgendwo Schuld hatte, dann kam ich mit Jakobus 2, Vers 10, wo Jakobus über die 10 Gebote spricht. Und er sagt, wer an einem Gebot fehlt, wer also dort nicht gehorsam ist, wer dieses Gebot übertritt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig. Ja? Und jetzt sagte ich als junger Evangelist, das war vor vielen Jahren, zu einem 90-jährigen Mann, Sie sind ein Mörder. Sie sind ein Ehebrecher. Sie sind ein Dieb in Gottes Augen. Und wissen Sie, der Mann glaubte mir, beziehungsweise er glaubte Gott. Denn die Schrift sagte, das sei er. Und dann stellte er die Frage, die jeder Sünder früher oder später zu stellen hat. Was muss ich denn tun? Und als er diese Frage stellte, dann waren wir fast bei Jesus. Dann konnte ich ihm Jesus zeigen als den Träger aller Schuld. Und er hat diesen Jesus aufgenommen als seinen persönlichen Erretter. Und er fand Freude und Frieden in ihm. Und es war wohl nur eine Sache von Wochen, dann war er bei diesem Herrn und hat ihn gesehen. Aber als solcher muss man kommen, als Schuldner, ja? Nicht als Fertiger, als Schuldner. Jesus nimmt nur Sünder an, keine Gerechten. Die, die keine Sünde haben, die brauchen nicht zu mir zu kommen, die brauchen keinen Arzt. Nicht, als ob sie keine Schuld hätten. Aber solange sie das nicht zugeben und sich für gerecht und fromm halten, kommen sie nicht in Betracht für das Erbe im Licht. Dort kommen nur Heilige hin, sagt Paulus. Es ist ein Erbe für lauter Heilige, lauter Gewaschene. In der Offenbarung heißt es, sie haben ihre Kleider gewaschen, und zwar im Blut Jesu Christi, das heißt, durch das Blut Jesu Christi ist Vergebung geschehen. Das lesen wir hier dann auch gleich. Aber zuerst Vers 13. der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite. Ein Leben, das Gott gefällt, ist ein Leben, das dem Vater von Jesus Christus dankt, dass er uns befreit hat von der Obrigkeit der Finsternis. Obrigkeit? Ist jeder, der Christ wird, dann unter der Obrigkeit der Finsternis gewesen? Jawohl. Epheser Kapitel 2, die ersten Verse. Alle Menschen sind tot in Sünden und Übertretungen und befinden sich unter der Herrschaft des Gottes dieser Welt, welcher der Geist ist, der jetzt seine Herrschaft ausübt von der Luft aus. Dort ist er mit allen seinen Dämonen, mit durch welche er eine quasi Allgegenwart ausführt. Durch seine Dämonen kann er jede Ecke der Welt erreichen. Er ist nicht allgegenwärtig, aber er verteilt seine Diener, seine Geister, seine bösen Geister so, dass er sofort jeden Menschen oder bald jeden Menschen erreichen kann. Und jeder Nicht-Christ befindet sich unter dieser Obrigkeit. Das wissen viele Menschen nicht. Und wenn sie noch nicht Jesus als ihren persönlichen Herrn und Retter, ihren König, angenommen haben, seien sie klein oder erwachsen, dann ist Satan dein Herr und König. Ist das klar? Satan ist der Herr dieser Welt. Die meisten Leute auf dem Arbeitsplatz und auf den Straßen, die leben ein lockeres Leben, sie fahren mit ihren Fahrzeugen dahin, man hört die Lieder, die sie singen und so weiter, und sie merken nicht, dass das, was sie hören und das, was sie machen, nicht von ihnen kommt, sondern von Satan. Die Musik dieser Welt kommt von Satan. Die Taten dieser Welt kommen nicht von Gott, sie kommen von Satan. Über die Sünde, das ist klar. Und die Sünde wohnt in uns, das ist klar. Aber die Sünde ist Dunkelheit, ist Finsternis. 1. Johannes 1. Wenn wir sündigen, dann leben wir in der Dunkelheit. Und wer noch nie zu Jesus gekommen ist, der lebt ständig in der Dunkelheit. Und der Feind, nach Epheser Kapitel 6, ist der Herr. Er übt eine Herrschaft aus im Bereich der Dunkelheit. Und die Sünde gehört zu seinem Machtgebiet. Und er führt einen Einfluss oder übt einen Einfluss aus über das, was wir wahrnehmen. Wir müssen uns das vom Wort Gottes her sagen lassen, dass es so ist. Denn man spürt es nicht, man merkt es nicht. Es ist nicht greifbar. Aber die Bibel sagt uns, dass es so ist und dein Gewissen sagt es so. Ich habe einen Alliierten im Herzen eines jeden Zuhörer. Jedes Gewissen muss Gott Recht geben. Man kann sein Gewissen vergewaltigen und Nein sagen, aber früher oder später meldet es sich und man muss zugeben, ja, das stimmt. Obrigkeit der Finsternis, aus dieser Obrigkeit hat uns Gott befreit, durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Er hat uns herausgerissen aus dieser Welt und ich bin so dankbar, dass er mich herausgeholt hat. Aus dieser Macht. Alleine kann man nicht frei werden. Man kann nicht schnell genug laufen. Der Feind ist schneller. Aber Jesus ist da und er wartet auf uns. Und da braucht man nicht weit zu laufen, denn er steht bei uns und vor uns. Wir brauchen nicht zu ihm zu laufen. Wir laufen weg von ihm und wir sollen stillstehen, umkehren und er ist sofort da, um uns in Empfang zu nehmen. Er reißt uns dann heraus aus dieser Obrigkeit und ich darf uns die frohe Botschaft geben und sagen, wenn jemand befreit worden ist von der Macht und Obrigkeit der Finsternis, dann kann der Satan mit sämtlichen Dämonen ihm nichts anhaben. Nichts. Du sagst, ich bin angefochten. Weißt du, was Anfechtung ist? Weißt du, was Fechten ist? Früher hat man mit den Schwertern gefochten. Es war eine Kunst. Man konnte mit Schwertern fechten, ohne den anderen zu verletzen. Das war eine Kunst, das Schwert so zu führen, dass man den anderen nicht verletzen musste. Wenn es aber ernst wurde, dann hat man natürlich versucht, ihn zu verletzen oder gar zu töten. Fechten war eine Kunst. Wenn jetzt jemand kommt, ein Krimineller mit bösen Gedanken, er hat ein Gewehr oder er hat ein Schwert, ich habe aber keines, ich bin unschuldig, er kommt auf mich zu und ficht mich an. Was mache ich? Angefochten zu werden, ist keine Schuld. Wenn du sagst, du bist vom Feind angefochten, ist das kein Zeichen, dass du Schuld hast. Du magst es empfinden, und das empfindet man schon sehr oft, wenn man angefochten ist. Aber angefochten zu werden, ist eine Aktivität, die Aktivität des Feindes, nicht ein Zeichen von unserer Schuld. Und man braucht kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man in Versuchung kommt oder wenn man angefochten wird. Du darfst deinen Sieg in Jesus Christus einfach behaupten und dankbar sein, dass der Herr dich befreit hat von der Obrigkeit der Finsternis. Du brauchst dich gar nicht zu fürchten. Du magst im Okkultismus verstrickt gewesen sein, ehe du zu Jesus kamst. Und der Feind mag dich nicht schnell loslassen, er will dich wieder zurückhaben. Das ist Anfechtung. Das ist kein Kompromiss, es sei denn, du mitmachst, es sei denn, du dich tatsächlich sehnst nach jenen Freuden, die dort angeboten wurden. Dann ist das Sünde. Aber solange du nur angefochten bist, hast du keine Schuld und du darfst einfach danken für den Sieg. Du musst nicht siegreich fühlen. Du musst nicht das Empfinden von Sieg haben. Du bist vielleicht unruhig, du zitterst vielleicht, du heulst vielleicht, du schreist und rufst vielleicht zum Herrn. Aber der Feind kann dir nichts antun. Der kann brüllen wie ein Löwe. Aber Jesus hält seinen Maul. Petrus sagt uns, und er sollte es wissen, der Feind geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen darf. Aber Jesus bewahrt uns. Er ist zwischen uns und dem brüllenden Feind. Und der Feind kann uns nichts antun. Das ist gute Botschaft. Die stärkste Macht der Finsternis ist lauter Schwachheit vor Jesus Christus. Vor ihm muss der Feind zittern. Ja, er muss sogar um Genehmigung bitten. Wenn er einen von uns angreifen will, wie bei Hiob zum Beispiel. Und dann darf er es nur so weit, wie Jesus es erlaubt. Das sind Prüfungen, in denen unsere Liebe zu Jesus geprüft wird. Ob wir nun wirklich von ihm lassen werden oder ihm die Treue halten werden. Ob die Liebe intakt bleibt. Und sie darf intakt bleiben. Jesus kann unsere Liebe zu ihm stärken. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Der Satan wurde von Gott geschaffen, nicht als Satan. Wir wissen nicht, wie die Sünde entstand. Das müssen wir auch nicht wissen. Was wir wissen müssen, ist, wie wir von der Sünde und von Satan befreit werden können. Und das sagt uns die Bibel ausreichend. Ja. Gott hat uns befreit und herausgerissen aus der Obrigkeit der Finsternis. Das ist gute Botschaft. Wir lesen weiter. Was hat Gott noch getan? Wofür können wir ihm immer noch danken? Oder weiterhin? Der uns versetzte in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Er versetzte uns, er hat uns herausgerissen, aber nicht um uns im Niemandsland liegen zu lassen, sondern um uns ganz herüberzuholen in ein anderes Reich. Das griechische Wort hier im Text heißt Königreich, nicht nur Reich, weil es einen König hat und der König ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn seiner Liebe. Warum liebt Gott seinen Sohn? Es steht geschrieben, warum er das tut, nicht wahr? Gott liebt seinen Sohn, weil er in die Welt gesandt hat und er war bereit zu gehen. Gott liebt seinen Sohn, weil dieser Sohn bereit ist, sein Leben zu lassen für Menschen, die Gott liebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. Und der Sohn war bereit zu gehen, sein Leben zu lassen für Menschen, die Gott liebte. Und deshalb liebt Gott seinen Sohn, weil auch er aus Liebe starb. Bevor er starb, heißt es, als Jesus die Füße seiner Jünger wusch, das hat er getan im Zeichen seiner Liebe zu ihnen. Er liebte sie bis ans Ende. Aus Liebe hat er sein Leben für sie gegeben. Er liebt alle Menschen, auch die, die nicht seine Jünger sind. Selbst die Menschen, die ihn gekreuzigt haben, für die hat er gebetet, Vater, vergib ihnen, halt ihnen diese Schuld nicht entgegen. Vielleicht sind sie zum Glauben gekommen, aufgrund dieses Gebetes. Das ist gut möglich. Jesus ist aus Liebe gestorben und der Vater liebt ihn deswegen. Johannes 10, Vers 17, darum liebt mich mein Vater, dass ich mein Leben lasse. Ich gebe es aus freien Stücken hin und ich hebe es dann wieder auf aus dem Grabe. Drei Personen waren beteiligt an der Auferstehung Jesu Christi. Und die Macht der Finsternis musste an jenem Morgen weichen. Gott der Vater, der Heilige Geist, Römer Kapitel 1, und Jesus selbst, Johannes Kapitel 10, Vers 17. Ich habe Macht, und Vers 18, Entschuldigung. Ich habe Macht, es, das heißt Vollmacht, das Recht, mein Leben herzugeben, hinzugeben. Ich habe Macht, es auch wieder aufzunehmen. Er selbst, der ja weitergelebt hatte, nachdem sein Körper starb. Er selbst, der nicht in der Hölle war, nachdem er gestorben war, sondern im Paradies zusammen mit dem Schächer am Kreuz. Er selbst, von dieser Herrlichkeit aus, hat seinen Körper zur Neubelebung gebracht, zusammen mit Vater und Geist, und hat sein Leben wieder zu sich genommen in seinem Körper, und ist aus dem Grabe hervorgegangen. Und jetzt hat er ein Königreich. Er ist König. Er ist König über Tod. Er ist König über Leben. Er ist König über alle Welt. Mir ist gegeben alle Vollmacht, alle Obrigkeit. Das Wort bedeutet auch Obrigkeit. Dasselbe Wort, das wir hier in unserem Text haben. Matthäus 28. Mir ist gegeben, alle Obrigkeit, das heißt alle Gewalt. Er ist der König im Himmel und auf Erden. Gott regiert heute durch seinen Sohn. Er ist der König in der Gemeinde. Und wir gehören zu diesem Königreich, sprich Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er ist der Hirte der Gemeinde, der Herr der Gemeinde. Ihm sind wir untertan. Ihm sind wir gehörig, ihm folgen wir, zu seinem Reich gehören wir. Gott hat uns versetzt in dieses Königreich und dort sind wir geschützt. Dieses Königreich wird uns geschenkt. Jesus sagt, es ist der Wille Gottes, dass er seiner kleinen Herde das Königreich gibt. Das gewinnt man nicht mit Gewalt. Das bekommt man geschenkt. In Gottes Königreich zu sein, im Königreich Jesu zu sein, ist das größte Geschenk. Dort hat man einen König, der nur Gutes tut, der nur gut ist, der lauter Liebe und Heiligkeit und Gerechtigkeit ist. Und in diesem Lande zu wohnen, in dieser Welt zu leben, ist das Schönste, das es gibt. Wir sind versetzt worden in das Königreich seines Sohnes. Und dafür dürfen wir immer dankbar sein. Und wenn dir nicht danach ist, zu danken, dann denke daran, dass du versetzt worden bist aus dem Bereich, aus dem Königreich der Finsternis in das Reich des Lichtes. Und du bist ein Erbe aller derer, die dort im Licht sind. Dank dürfen wir sein. Und Paulus sagt, ein Leben, das Gott gefällt, ist gekennzeichnet von diesem Dank. Vers 13 noch einmal, der uns aus der Obrigkeit der Finsternis befreite, herausriss und uns versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Kein Wunder, dass der Vater einige Male sagt, dies ist mein geliebter Sohn, als er hier auf der Erde war. Er war dabei, den Willen Gottes zu tun. Und auch als er ihn verließ am Kreuz, war er immer noch der Sohn seiner Liebe. Gerade deshalb liebte er ihn, weil er bereit war, in die letzte Finsternis und äußere Finsternis zu gehen, weil er uns retten wollte. Jetzt mündet dieser Dank in einen Lob und in eine Verehrung des Sohnes. Dieser Sohn ist jetzt das Thema des Apostels. Er hat uns gezeigt, welche Eigenschaften ein Leben hat, das Gott wohlgefällig ist. Und was er hier weiterschreibt, bezieht sich auf den Sohn. Und wir haben hier jetzt ein Bild von dem Herrn Jesus. Er ist der König, er ist der Sohn der Liebe Gottes, das wissen wir schon aus Vers 13. Ab Vers 14 wird das Bild weiter gemalt. Ich bin aber noch im Deutsch lernen. Ein Bild wird uns hier gezeichnet vom Herrn Jesus. Und wenn wir uns diese Verse ansehen, haben wir ein besseres Verständnis von unserem Herrn. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Was ist Erlösung? In einigen Übersetzungen steht vielleicht Loskauf. Nun, das gehört schon dazu. Aber es muss kein Kauf geschehen. Und wir brauchen auch gar nicht zu fragen, an wen Gott den Preis gezahlt hat. Einige meinen, das sei Satan, keineswegs. Wenn ein Preis gezahlt wurde, dann hat Gott ihn an sich selbst gezahlt, denn er forderte den Preis. Der Preis war das Leben aller Menschen. Denn Gott ist so heilig, dass er schon wegen einer Sünde einen Menschen in die ganze Hölle, eine ewige Hölle schicken muss. Das verstehen die meisten Menschen nicht. Und das spürt man auch gar nicht. Das muss man wissen. Und man muss darüber beten, dass es einmal ins Gefühl übergeht. Aber das ist die Wahrheit. Die Bibel sagt es einige Male. Wer einmal bei einem Gebot nur einmal übertritt in seinem ganzen Leben, im ganzen Leben nur einmal und bei nur einem Gebot übertritt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig und der muss des Todes sterben. Verflucht sei jeder, der nicht bleibt in allem, das geschrieben steht. Willst du Gott beeindrucken? Dann musst du alles halten, was Gott geboten hat. Du musst es immer halten und nicht in einem Punkt übertreten. Du kannst nicht mit Gott Mathematik treiben. Du kannst nicht eine Rechnung aufstellen. Dies sind meine Schulden, aber meine Gerechtigkeiten, meine guten Taten überwiegen und unten bleibt die Zahl schwarz. Es geht nicht. Die Frage ist nicht, welche Farbe die Zahl unten hat. Die Frage ist, ob überhaupt eine Zahl in der Rubrik soll steht. Das ist die Frage. Und steht dort auch nur ein Bruchteil von 1, wird durch das Ganze geschrieben, Schuld, Tod des Todes würdig. Das muss Gott tun. So gut ist der Himmel. Das macht den Himmel gut, dass Gott so heilig ist. Im Himmel ist keine Schuld. Im Himmel ist nicht ein Bruchteil von Finsternis und Sünde. Weil Gott so ist. Und weil er uns so macht. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit. Das ist Erlösung. Das ist Vergebung. Vergebung aller Schuld. Aller Schuld. Aber es ist Schuld. Bis ins Letzte. Alles ist Schuld. Auch nicht so geliebt zu haben, wie wir lieben sollten, ist Schuld. Es gibt Menschen, Christen, die meinen, sie würden nicht mehr sündigen. Sie glauben schon, dass sie mal sündigen könnten, aber dann würden sie den Himmel verpassen. Aber sie haben wenig Ahnung vom Wort Sünde. Und ich befürchte, sie haben auch nicht eine große Vorstellung, eine richtige Vorstellung von Gott und von seiner Liebe. Denn Gott will, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, mit einer Qualität der Liebe, die seiner entspricht. Und wenn wir hier nicht nachkommen bei diesem Gebot, wenn unsere Liebe schwach ist, ist das schon Sünde. Liebt einer von euch so, wie er wünscht zu lieben? Nein, keiner. Merken wir denn nicht, dass wir ständig Schuldner bleiben? Und vor Gott ist das Sünde. Er dürfte uns nicht so in den Himmel kommen lassen. Das heißt, Christen brauchen einen Bürgen. Jemand, der für sie gerade steht. Sie selbst haben nicht, was es braucht, um in den Himmel zu kommen. Sie haben einen, der vollkommen rein ist, Jesus, der nie eine Sünde getan hat. Er konnte zu seinen Zuhörern sagen, konnte sie herausfordern und sagen, wer von euch zeigt mir, dass ich an irgendeiner Stelle mir zu Schulden habe kommen lassen? Jeder schwieg. Niemand hatte etwas zu sagen. Und dieser Jesus, der war ein Kandidat als Stellvertreter für andere, die auch nur einmal gesündigt hatten. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Er starb für sie. Er stand auf als vollkommen Heiliger. Und dieses neue Leben teilt er mit uns, mit allen, die zu ihm kommen und es abholen. Er vergibt uns unsere Schuld. Er macht uns vollkommen gerecht und heilig. Und jetzt dürfen wir in den Himmel eingehen. Paulus sagt, ich jage nach, ich will Jesus gewinnen. An jenem Tage, wenn ich sterbe oder wenn der Herr kommt zur Entrückung, dann will ich nur Jesus haben und nicht meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt. Nur seine Gerechtigkeit. Er sagt, Christus ist mein Leben. Ich bin zusammen mit Christus gekreuzigt worden. Ich lebe aber trotz dessen. Aber nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Er hat kein neues Leben in sich. Christus ist das neue Leben, das er aber besitzt, weil er Christus besitzt. Es gibt nicht zwei oder dreierlei, die in uns wohnen. Jesus, der Heilige Geist und ewiges Leben. Deshalb können Sie auch nicht argumentieren, ewiges Leben ist nicht 2 Wochen lang, um zu beweisen zu wollen, dass wer einmal Christ ist, der kann nie abfallen. So argumentiert die Schrift nicht. Ewiges Leben ist keine Sache. Das habe ich auch lernen müssen. Ewiges Leben ist eine Person, ist Gott selbst. Er ist der ewige Leben und er schenkt uns sein Leben. Und wir sind so lange Christen, als Christus in uns lebt, aber dann auch ewig, ewiglich. Christus ist ewiges Leben und du brauchst keine Angst zu haben, dass du verloren gehst, wenn du an Jesus glaubst. Du brauchst gar nicht groß zu trachten. Du brauchst dich gar nicht groß zu bemühen, zu glauben und so weiter. Du musst nur glauben, was die Schrift sagt. Und die Schrift sagt das. Wer den Sohn hat, 1. Johannes 5. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Jesus klopft an die Tür, Offenbarung 3, Vers 20. Ich stehe vor der Tür. Eigentlich, ich habe mich vor die Tür gestellt. Er hat die große Entfernung zwischen Gott und dir zurückgelegt und er ist zu dir gekommen. Er hat nicht erwartet, dass du zu ihm kommst. Er ist zu dir gekommen und hat sich vor deine Tür gestellt, dort wo du bist, deine Herzenstür, und dort klopft er an. Und wenn jemand nur die Tür auftut, das heißt, komm, Herr Jesus, komm hinein. Zu dem kommt er hinein. Und dort macht er Hausreinigung, vergibt alle Schuld. Und dann ist sein Leben mein Leben. Das ist ein Tausch. Schlagen wir auf, wenn man will. 2. Korinther Kapitel 5. 2. Korinther Kapitel 5. Den letzten Vers, Vers 21. Denn er, Gott, denn Vers 20 heißt es, lasst euch mit Gott versöhnen, denn den, der Sünde nicht kannte, Jesus, er kannte keine Sünde. Er war nicht Sünder. Er hat nie gesündigt. Er war vollkommen. Er war ohne jegliche Sünde in seinem ganzen Wesen. Den machte Gott zur Sünde, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Ein Tausch findet statt. Das muss vielleicht erklärt werden. Sünde ist ein Wort, das sich auf einiges bezieht. Im Deutschen nicht so sehr als im Hebräischen. Das Alte Testament wurde zur Hauptsache in Hebräisch geschrieben. Und im Alten Testament heißt das Übertreten eines Gebotes oder Verbotes Sünde, eine Verfehlung, aber auch das Opfer, das für diese Schuld gebracht wird, heißt Sünde. Denn das Opfer wird gleichsam zum Sünder, zu dieser Schuld, soll diese Schuld decken. Es ist nur ein Bild von dem, das von der kam später. Aber das ist der Gedanke. Dieses Opfer soll jetzt den Sünder vertreten. Wenn jemand schuldig geworden war am Gesetz, dann musste er ein Opfer bringen. Und dieses Opfer sollte jetzt für ihn sterben. Und bevor das Tier starb, hatte er seine Hände auf den Kopf oder an den Kopf dieses Tieres zu legen und sein Gewicht wenigstens teilweise zu übertragen auf dieses Tier. Er lehnte sich gleichsam auf das Tier. Als Zeichen, dieses Tier übernimmt meine Schuld. Wenn er sich dabei Gedanken gemacht hat, dann musste er wissen, dass das Tier kein Vergleich ist mit ihm. Er ist ein Mensch im Bilde Gottes geschaffen. Dieses Tier ist ein Tier. Das heißt, ein Tier kann nicht seine Schuld eigentlich tragen. Aber dieser Vorgang war ein Bild von dem, was ein Messias tun sollte, der nun wirklich unsere Sünde getragen hat. Der konnte wirklich gerade stehen für uns. Jesus Christus ist zur Sünde, das heißt zum Sündopfer geworden, an meiner Stelle. Er hat meine Schuld getragen. Ich hatte Schuld, er war gerecht. Nach seiner Auferstehung tauschen wir, oder mit seinem mit diesem Heilsvorgang tauschen wir. Er schenkt mir seine Gerechtigkeit, ich schenke ihm meine Schuld. Paulus sagt, aufgrund von diesem ruft er, lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Das heißt, wir können jetzt unsere Schuld ihm übergeben und er schenkt mir seine Gerechtigkeit. Dieser Tausch ist Versöhnung. Das heißt, Gott und ich werden jetzt zusammengebracht. Und es ist nichts mehr zwischen uns. Kolosser Kapitel 1, er, dieser Sohn des Königs, der Königssohn, ist unsere Erlösung. Wir haben die Erlösung in ihm, durch sein Blut. Was heißt das, durch sein Blut? Das fließende Blut ist ein Zeichen seines Todes. Es floss reichlich von Jesus am Kreuz, von seinem Rücken, von seinen Händen, von seinem Kopf, von seinen Füßen. Es hat ihn gefärbt. Und durch dieses Todesblut ist uns Erlösung geworden. Was ist Erlösung? Die Vergebung der Sünden. In ihm haben wir die Vergebung der Sünden. Und Paulus macht deutlich in Römer Kapitel 4, dass das Rechtfertigung ist. Denn wenn die Schuld gestrichen ist, bin ich gerecht. Wenn ich der Bank 10.000 Euro schulde, bin ich ein Schuldner. Ich sage mir, ich kann nicht zahlen und jemand kommt und zahlt für mich. Die Bank gibt ihm meine Quittung, die 10.000 Euro sind bezahlt worden. Kraft dieses Vorgehens stehe ich jetzt vor der Bank als schuldlos. Mir ist die Schuld erlassen. Die Bank verlangt nichts mehr von mir. Sie hat ihre 10.000 Euro. Ich stehe dort jetzt als ein Schuldloser, als ein gerechter Bürger. Gott hatte meinen Tod verlangt. Ein anderer starb an meiner Stelle. Gott hat nichts mehr zu verlangen. Der Tod ist eingetreten. Er fordert nichts mehr. Und Paulus sagt, jetzt dürfen wir rufen, lasst euch versöhnen. Er hat sich mit uns versöhnt. Wir sollen uns jetzt mit ihm versöhnen lassen. Die Vergebung abholen. Einfach als Geschenk. Die Vergebung der Sünden haben wir in Jesus. Nun, wir sind nur bis zu Vers 14 gekommen. Morgen Abend soll Vers 15 drankommen. Vers 15 ist ein sehr reicher Vers. Kommen Sie also mit einem leeren Gefäß, damit Sie etwas mitnehmen können nach Hause. Wir wollen jetzt zum Schluss beten und bitten, dass der Herr dieses Wort in uns versiegelt, sodass wir es nicht vergessen. Ich will mit uns beten. Wir stehen auf dazu. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Wir können das nicht fassen, Herr. Und ein Sünder kann das nicht fassen. Es ist für ihn lauter Fabel. Er hat kein Gespür, kein Empfinden dafür. Er ist blind, er ist taub. Er kennt nicht die Seligkeit bei dir. O Herr, wir bitten dich, erwecke du das Gewissen, öffne das Herz von so manch einem. Disponiere ihn, wie du damals in der Tätigkeit und Wirksamkeit des Apostels Paulus Menschen disponiert, umgestimmt hast, sodass sie bereit waren, auf dein Wort zu hören und es aufzunehmen. O Herr, wir beten, tu das. Und uns, die wir dich kennen, o Herr, vergib, dass das für uns zu schnell alte Kunde geworden ist und dass wir keinen Dank dabei empfinden, dass wir so gefühllos, empfindungslos bleiben angesichts dieser großen Wahrheiten. O Herr, wecke du in uns einen Dank dir gegenüber. Wir danken dir, Vater, dass du bereit warst, den Sohn zu senden und ihn herzugeben für uns. Wir danken dir, Herr, dass du ihn von dem Tode auferweckt hast, wieder in den Himmel genommen hast und ihn zu deiner Rechten platziert hast. Und dass in ihm wir jetzt dort mit dir sein dürfen, im Geiste. Wir bitten dich, Herr, festige dieses Wort aus deinem Wort in unseren Herzen. Lass uns groß werden. Und lass uns schnell sein, anderen von dir zu sagen, weil du so liebevoll bist, so groß, so heilig, so gut, so gerecht, so wunderbar. O Herr, wir bitten dich, entreiße du die Augen von Menschen weg von dem in dieser Welt, das sie bannen will. O Herr, lass die Freude in dieser Welt als nichts werden im Vergleich zu dem, was du schenkst. Danke, Herr, für diesen Abend und wir bitten dich, entlasse du uns und begleite du uns. Amen.
Amen.
Wir nehmen noch einmal Platz.